Ich lese den Predigttext aus Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Nach der Luther-Übersetzung. Was hilft es Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.
Liebe Greifbar-Gemeinde, es gibt so Leute, die werden keine Freunde mehr. Die werden ganz sicher keine Freunde mehr. Also der Donald Trump und die Nancy Pelosi zum Beispiel. Er nennt sie eine drittklassige Politikerin und sie kontert, sie wäre froh, wenn er wenigstens überhaupt ein Politiker wäre. Die werden keine Freunde mehr. Auch Mats Hummels und Jogi Löw, da glaube ich nicht, dass das nochmal so richtig eng wird. Die werden keine Freunde mehr. Oder Greta Thunberg und die Jungs und Mädels von der UNO, how dare you, werden auch keine Freunde mehr. Hier in Greifswald gilt das übrigens auch für Autofahrer und Radfahrer. Also rechtsabbiegende Autofahrer, die meinen Weg auf dem Rad kreuzen, werden meine Freunde nicht. Definitiv. So könnte man auch beliebig weitermachen. Es gibt bestimmte Konstellationen, die passen nicht, da ist Freundschaft nicht in Sicht. Und selbst in der Bibel könnte es so etwas geben. Und ich meine jetzt nicht so sehr Kain und Abel. Ich meine auch nicht Elia und Isabel. Ich meine Jakobus und Paulus. Das sieht nicht aus wie bei echten Buddies. Da sagt doch der Paulus glasklar und immer wieder, der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Steht so im Römerbrief Kapitel 3. Ohne Wenn und Aber, Glaube ohne Werke. Worauf kommt es am Ende des Tages an? Glaube. Und dann kommt der Jakobus daher. Kommt wirklich einfach so daher. Habt ihr es noch im Ohr? Haben es gerade gehört und sagt, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Worauf kommt es am Ende des Tages an? Werke. Okay, das riecht nach Streit. Das riecht nicht nach Freundschaft. Der Bibelleser reibt sich die Augen und staunt und ist verwirrt. Immer, wenn Jakobus 2 dran ist. Verwirrung. Was ist denn nun Sache? Gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben oder gerecht durch Werke, nicht allein durch den Glauben? Es hat ungefähr gefühlt 1000 Versuche gegeben, dieser Sache irgendwie auf die Schliche zu kommen. Gebt mir 2 Minuten, dann verlasse ich diese Dinge. Lösung 1. Manche sagen, seht ihr's, die Bibel widerspricht sich selbst. Das ist doch der beste Beweis, dass man sich auf die Bibel nicht verlassen sollte. Bleibt mir ferne mit Jakobus und mit Paulus. Mit beiden werde ich nicht Freund, denn Bibel, das ist nur ein Sammelsurium von Widersprüchen. Lösung 2. Bleib mir bloß ferne mit dem Jakobus, der hat es einfach nicht gerafft. Ein kleines bisschen seriöser sagt der Luther Martin über den Jakobusbrief, das ist eine strohne Epistel, der hat Christus nicht begriffen. Das hieße, man kann sich wohl schon auf die Bibel verlassen, aber nicht überall gleich gut. Manches ist da besser und anderes ist eben schlechter. Also mit Paulus werde ich wohl Freund, mit Jakobus, no. Lösung 3. Wieder andere sagen, bleib mir ferne mit Paulus. Glaube allein. Wo bleibt denn da das Leben, die Ethik, das Gute, die Jüngerschaft? Der Paulus untergräbt doch die Moral. Jakobus ist unser Freund. Wer glaubt, wird anders, besser, kompromisslos und gehorsam. Also mit Jakobus werde ich Freund, mit Paulus nicht so sehr. Lösung 4. Da gibt es wieder die, die versuchen zu vermitteln und sagen, naja, der Jakobus, der hat doch gar nicht den Paulus im Sinn, wenn er da hier jetzt so streng redet. Der hat Leute im Sinn, die haben den Paulus schlicht und ergreifend falsch verstanden. Das sind die Leute, die meinen, weil alles Gnade sei, sei es am Ende auch egal, wie wir unser Leben leben. Hauptsache lustig. Und dann gibt's doch gar keinen Widerspruch in der Bibel, über den man sich irgendwie Gedanken machen müsste. Der Paulus würde nie behaupten, es sei egal, wie wir leben. Und der Jakobus ist ein bisschen radikal in seiner Formulierung. Aber er würde doch auch nicht sagen, tu gute Werke, dann hast du was gut bei Gott. Im Grunde sind sie sich doch irgendwie so auf höherer Ebene ganz einig und alles ist gut. Sie könnten doch noch Freunde werden und wir mit beiden. Im theologischen Seminar müssten wir das jetzt alles ganz genau anschauen. Aus guten Gründen erspare ich uns das und schlage etwas anderes vor. Und ich schlage gleich mal vor, alle, die gerade ausgestiegen sind, wegen zu viel Theologengezänk, könnten jetzt nochmal wieder einsteigen und ich fange nochmal von vorne an. Kein Texit, sondern ein Deal. Ich schlage also Folgendes vor. Das hat aber gedauert. Wir gucken uns einfach mal ganz vorurteilsfrei an, was beim Jakobus wohl die Pointe ist, worauf er hinaus will, was hat der vor Augen? Ein Freund von Martin Luther, der Philipp Melanchthon, der hat das mal genau auf den Punkt gebracht. Der Melanchthon sagt, wir werden gerecht, allein im Glauben, aber nicht in einem Glauben, der allein bleibt. Wir werden gerecht allein im Glauben, aber nicht in einem Glauben, der allein bleibt. Und ich glaube, da ist die Pointe. Der Paulus, der hat das eine im Blick, auf das alles ankommt, wirklich alles. Am Ende der Tage haben wir nichts als den Tod und die Auferstehung Jesu für uns. An unserer Stelle und zu unseren Gunsten gestorben und wieder auferstanden. Auf etwas anderes können wir uns nicht berufen. Wir werden gerecht, allein durch Glauben, ohne Werke, ja manchmal sogar trotz unserer Werke, ohne Rücksicht auf unser Scheitern oder unseren Erfolg. Und wer es anders versucht, der wird entweder stolz und hätte in seinem Stolz sofort gleich wieder alles verloren oder verzweifelt und käme auch nicht vom Platz. Und genau daraus befreit uns Christus. Du bist Gott recht, weil ich alles, aber auch wirklich alles längst für dich getan habe. Das reicht vollkommen. Ohne Werke wirst du gerecht. Das ist das eine, was dem Paulus auf dem Herzen liegt. Und der Jakobus, der hat nun wirklich die im Blick, die meinen, und dann können wir ja jetzt auf Gottes Gebote pfeifen und einfach so leben, wie wir wollen. Aber das kann sich weder der Paulus noch der Jakobus richtig vorstellen. Wer glaubt und allein durch Glauben gerecht geworden ist, der bleibt nicht ohne gute Werke. Der Glaube bleibt nicht allein, sagt der Melanchthon. Der Jakobus sagt es mit mehr Leidenschaft. Das wäre, sagt er, doch ein toter Glaube, der sich in keiner Weise auch in einem veränderten Leben zeigen würde. Undenkbar, Gottes Liebe so mit Füßen zu treten. Das ist das andere, das, was dem Jakobus auf dem Herzen liegt. Lieber Jakobus, Gemeinde kann mal einen Augenblick weghören. Nur so am Rande, so zum Apostel. Das hättest du etwas vorsichtiger formulieren dürfen, sodass niemand doch noch auf die Idee käme, die du ja sicher gar nicht hast. Die guten Werke wären am Ende doch das Ticket in den Himmel. Es ist schon ein bisschen missverständlich, wie du das so ausdrückst. Aber zurück zu uns und zur Pointe des Jakobus. Was also wäre ein toter Glaube und was wäre demgegenüber ein lebendiger Glaube? Denn die Frage ist ja alles andere als Theologengezänk. Was unterscheidet also für den Apostel Jakobus den Toten vom lebendigen Glauben? Erstens kurz und schmerzhaft, der tote Glaube. Da bleibt kein Auge trocken. Der Jakobus hat ein ganz interessantes Argument. Er sagt, ein Glaube ist tot, wenn er zwar korrekt, aber folgenlos bleibt. Er sagt, du glaubst an Gott, prima. Du fürchtest Gott sogar, okay. Nun gut, das ist ja fein, aber, und jetzt kommt sein Argument, das tun die Dämonen auch. Die dunklen Geister aus der Welt des Bösen glauben, dass da ein Gott ist und fürchten ihn. Gute biblische Lehre ist also etwas Gutes, aber die Dämonen haben auch gute biblische Lehre. Sie waren an der besten Fakultät der Theologie, an der gut und gehorsam gelehrt wird, was ja durchaus nicht selbstverständlich ist. Sie wissen wahrscheinlich mehr über die christliche Lehre als du. Und sie zittern. Sie fürchten Gott nicht nur, sie fürchten sich vor Gott. Und was toter Glaube tut, das tut er aus Furcht und nicht aus Liebe. Toter Glaube kann total fromm daherkommen, weil er um Gott weiß und alles richtig aufsagen kann, aber das ist es dann auch. Und das ist toter Glaube. Bleiben wir nicht zu lange da, ihr könntet auf den fatalen Gedanken kommen, euch allzu viel jetzt mit euch selbst zu beschäftigen. Schauen wir lieber, woran man einen lebendigen Glauben erkennt. Lebendiges, mündiges Christsein sozusagen, also etwas ausführlicher, der lebendige Glaube. Und das macht der Jakobus so, dass er das an einem ganz alltäglichen Beispiel erläutert und an zwei richtig außergewöhnlichen Beispielen. Fangen wir mit dem ersten an, der Alltag. Wie hältst du es mit den Armen? Hören wir noch einmal hin, wir haben es eben schon mal gehört. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Will sagen, ist dein Glaube lebendig? Dann wird man das an deinem Umgang mit anderen ablesen. Und zwar insbesondere mit denen, denen es nicht so gut geht. Man wird es sehen. Du wirst nicht kühl und gleichgültig an denen vorbeigehen, denen das Leben zerbrach, die nicht das Nötigste haben und deren Not zum Himmel schreit. Nur wird es jetzt wieder gefährlich. Sagst du nämlich jetzt, oh oh, das klingt nicht gut. Ich sollte mir lieber ein bisschen mehr Mühe geben, mehr spenden, Omas über die Straße bringen, ob sie wollen oder nicht. Oder mich Greta anschließen, das war's. Sonst wird's brenzlig. Solltest du das sagen, dann sprichst du wie die Dämonen, aus schierer Furcht. Na prima, sagst du jetzt. Schöne Falle. Glaube, wenn er lebendig ist, tut Gutes. Will ich aber Gutes tun, war es auch wieder nicht richtig. Was denn nun? Weil lebendiger Glaube anders tickt. Lebendiger Glaube weiß, ich bin vor Gott bankrott. Ist mein Glaube lebendig, dann habe ich verstanden, ich bin geistlich arm, überschuldet und hoffnungslos. Ich habe nichts, was ich Gott anbieten könnte. Und er hat mich, der ich arm, nackt, stinkend und überschuldet bin, doch angenommen, aus reiner, purer Güte. Amazing Grace. Und wenn ich das verstanden habe, dann wird jeder, der arm, nackt und stinkend vor mir steht, sitzt oder liegt, genau diesen Reflex in mir auslösen. So einer bin ich auch. Und ich sehe, dass uns viel mehr verbindet als trennt. Wie sollte ich ihm nun nicht beistehen und das Nötige tun, wo mir selbst doch so unglaublich großzügig und unverdient von Gott geholfen wurde? Das ist nicht Pflicht, das ist nicht Leistung, das ist kein gutes Werk im landläufigen Sinne, das ist ein Reflex. Da wird ein Schalter umgelegt, da wächst eine Frucht am Baum, ganz ohne jeden Befehl. Da passiert etwas wie von selbst und ich merke es kaum selbst. Aber der lebendige Glaube tritt ans Licht. Jakobus hat dabei die vor Augen, die Mangel haben. Die nicht genug zu essen und zu trinken, keine Kleidung, die sie wärmt. Fromme Sprüche will er nicht hören, handfeste Taten will er sehen. Er hat offenbar die Armut in der Nähe vor Augen. Menschen, die wir sehen, wenn wir die Treppe runtergehen, durch den Park spazieren oder beim Aldi einkaufen. Vielleicht jetzt in dieser Jahreszeit ein Kind, das in der Kälte mit viel zu dünnem Mantel herumläuft und das nicht aus modischen Gründen. Vielleicht ist es aber auch etwas anderes. In unseren Breiten fehlt es nicht an Essen und Trinken, nicht an halbwegs ordentlicher Kleidung und auch nicht an medizinischer Versorgung. In der Regel wird das nicht die Armut sein, der wir begegnen sollen. Aber in unseren Breiten ist es die quälende Einsamkeit von Menschen, die vielleicht die ganze Woche über niemanden sehen. In unseren Breiten ist es die Gefangenschaft in der Sucht, das Leben in den Fängen von Alkohol, Spiel oder Sex. In unseren Breiten ist es die Vernachlässigung von Kindern, die niemand lobt und niemand fördert, die sich völlig überlassen bleiben und deren Gaben niemand entdeckt. In unseren Breiten ist Armut der Mangel an Lebensklugheit, wie man ein Leben führt, das Nötige im Alltag geregelt kriegt, Beziehungen nicht vor die Wand fährt und seinen Job bitte auch behält. Es ist nicht das Essen, das fehlt. Nicht die Kleidung, die fehlt, nicht die medizinische Versorgung, die fehlt. Aber es ist all das, wo Menschen in unserer Lebenswelt arm und bedürftig sind und auf uns warten. Und Jakobus bringt uns etwas bei. Wenn euer Glaube vital ist, sagt er, wenn ihr erwachsene, mündige, lebendige Christen seid, dann werdet ihr den Reflex verspüren, dann springt fast automatisch etwas an, wenn ihr solche Armut in eurer Umgebung seht. Dann wächst eine Frucht an eurem Lebensbaum, so ganz ohne jeden Befehl. Angesteckt von Gottes Großzügigkeit werdet ihr nicht anders als großzügig sein. Überwältigt von Gottes Fürsorge werdet ihr nur handfest hilfsbereit sein können. Und ihr werdet es wie von selbst tun, ohne euch selbst dabei zu beobachten, zu bewerten, zu loben oder auf die Schulter zu klopfen. Das ist der lebendige Glaube im Alltag, den Jakobus vor Augen hat. Nun aber, lebendiger Glaube Teil 2. Ich habe es mal überschrieben, Stunden der Entscheidung. Was tust du, wenn dir Gott auf die Schulter tippt? Jakobus erzählt die Geschichte von zwei Helden der Bibel. Es sind Helden, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Da ist Rahab, die Prostituierte aus der Stadt Jericho, die Claudia letzten Sonntag schon vorgestellt hat, wenn ich es richtig gehört habe. Sie ist eine Heidin, sie ist eine Fremde, sie ist eine verachtete und missbrauchte Frau. Ihr Ruf ist schon nicht mehr zweifelhaft, sondern weit mehr als das, ganz eindeutig. Als aber Israels Kundschafter die Stadt ausspionierten und in Lebensgefahr geraten, nur mal Klammer auf, ich habe mich immer gefragt, wie kamen eigentlich die Kundschafter in Rahabs Haus, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also als Israels Kundschafter die Stadt ausspionierten und in Lebensgefahr geraten, rettet diese Frau den fremden Gottesmännern das Leben und nimmt das Risiko eigener Gefahr in Kauf. Sie wird sozusagen zur Claudia-Rakete von Jericho, die alles riskiert, auch Leib und Leben, weil sie genau hier und jetzt Gottes Anruf hört. Sie rettet die Fremden und riskiert, alles zu verlieren und selbst unterzugehen. Ihre Geschichte begegnet dann immer wieder in der Bibel. Matthäus berichtet, dass sie und ihre Nachkommen zum Stammbaum von Jesus gehören. Vorfahren also von der irdischen Familie von Jesus, unseres Herrn. Und Jakobus sagt, da ist ein lebendiger Glaube, der nicht allein bleibt. Ein Glaube, der in der entscheidenden Stunde Mut beweist, großen Mut und das Nötige tut. Wie von selbst, ohne Zwang, ohne Aufhebens. Einfach so. Mut und Tat. Und dann ist da Abraham. Abraham, der Vater des Glaubens. Was er neben Rahab zu suchen hat, das kann man sich schon fragen. Wohl nur das. Auch bei ihm gab es diese eine Stunde, den seltsamen, und hier muss man es sagen, den schrecklichen Anruf Gottes. Da hielten Abraham und Sarah endlich das ersehnte Kind im Arm. So lange gewartet, so oft enttäuscht. Und jetzt endlich. Und liebe Gemeinde, das lässt sich nicht leicht sagen, wenn man all die kleinen Kinder hier sieht, die da sind und die erwartet werden. Was tut Gott? Er sagt zu Abraham, lass alles los, was ich dir versprach. Lass los, was ich dir in die Hand gelegt habe. Lass los, was dir wichtiger ist als alles andere, reiß dir dein Kind vom Herzen und gib es mir zurück. Gott fordert hier das Schlimmste, was man von einem Vater oder einer Mutter fordern kann. Ganz dunkel, ganz schrecklich, ganz fremd wird Gottes Angesicht in dieser Stunde. Und doch besteht Abraham diese Probe. Muss er zwischen Gott und Gottes Gaben wählen, entscheidet er sich für Gott. Gott ist ihm größer und kostbarer, auch wenn es ihm das Herz zerreißt. Am Ende will Gott, Gott sei Dank, nicht das Opfer des Kindes. Aber er wollte das eine mit Abraham klären. Was wirst du wählen, wenn du dich entscheiden musst zwischen Gott und seinen Gaben, wenn es dir schier das Herz zerreißt? Abrahams lebendiger Glaube ist hier extrem. In einer Stunde, in der alles zur Disposition steht, aber auch wirklich alles, und er beweist Hingabe. In dieser einen Stunde, in der es darauf ankam. Es ist also der Mut der Prostituierten Rahab und es ist die Hingabe des frommen, großen Abraham. Und beide tun es in einer extremen Ausnahmesituation. Beide hören Gottes Anruf und handeln. Beide folgen, als es um alles oder nichts geht. Beide tun es. Einfach so. Liebe Gemeinde, da hängt die Latte schon ziemlich hoch. Ich frage mich immer, wie die Geschichten in der Bibel wohl unser Leben ausleuchten, an etwas rühren, das wir selbst auch erleben. Nun das hier, Rahab und Abraham, ihr lebendiger Glaube, ihr Glaube, der nicht allein bleibt, das ist extrem. Das ist nichts, was ihnen immer wieder mal sozusagen im Alltag widerfuhr. Die beiden sind auch keine Abenteurer und Spieler, die den Kitzel gesucht haben. Aber sie geraten in diese eine Stunde, in der es darauf ankommt. Das hier, Rahab und Abraham, das ist die ernste Frage an unser Herz. Darf Gott mich so herausfordern? Darf er das? wie Rahab? Darf er mich aus der Gemütlichkeit locken, aus der Routine? Darf er meinen Mut anstacheln, etwas mehr als das zu tun, was ich mir bisher zutraute? Einen Schritt aus der Komfortzone heraus. Darf er mir einen Auftrag geben, der alle meine Pläne durcheinander wirbelt? Darf er mich senden, wohin ich gar nicht wollte? Beim Willow Summit im August in Chicago sprach ein Pflegevater aus England. Ein Mann, dessen Familie immer für plötzliche Krisenfälle des Jugendamtes ihr Haus öffnete. Eine Familie auch mit eigenen, noch sehr kleinen Kindern. Und eines Tages stand die Polizei vor der Tür. An der Hand hielt der Polizist einen verstörten kleinen Jungen. Können Sie ihn aufnehmen? Fragten die Beamten. Okay, was ist mit ihm? Naja, wir können ihn nirgends unterbringen, antworten die Beamten. Ja, warum könnt ihr ihn nicht unterbringen? Nun gut, er beißt. Wie er beißt? Er beißt. Er beißt alles. Andere Kinder, Möbel, was immer da ist, wenn er Stress hat. Wenn er Stress hat, fängt er an zu beißen. Der Pflegevater erzählt, wie es in ihm kämpft. Hier ein verstörter kleiner Junge, den niemand haben will. Da die eigene Familie, ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen. Darf Gott uns herausfordern, auf die Schulter klopfen? Darf es solche Stunden geben, in denen es an unserer Tür klingelt, innerlich oder bildlich, und wir sind gefordert? Darf mich Gott so herausfordern wie Abraham? Jetzt schneidet es noch etwas tiefer in unser Herz. Darf er mir etwas nehmen, was er mir doch anvertraut hatte? Werde ich ihm immer noch vertrauen, ihn immer noch lieben, wenn er aus Gründen, die ich vielleicht nie verstehen werde, mir etwas aus der Hand windet? Wenn er sagt, jetzt gib mir, woran dein Herz hängt, den liebsten Menschen, den größten Lebenstraum, deine Karriere, dein Institut, deine Gesundheit, deine Hoffnung auf Partner und Kinder, dein Ein und Alles. Gib es mir, ich bleibe dir und das genügt. Also gib alles andere in meine Hand zurück. Darf Gott mich so herausfordern? Dann werden unsere hochgestimmten Anbetungslieder und unsere steilen Glaubenssätze schmerzhaft konkret. Gefordert ist dann unsere Entscheidung. Ist er dann wirklich genug? Da, so Jakobus, trennt sich die Spreu vom Weizen, der Lebendige vom toten Glauben. Das ist seine Pointe. Lebendiger Glaube hat diesen Reflex, sagt Jakobus, das nötige Gute zu tun, wenn die Armen meinen Weg kreuzen. Lebendiger Glaube tut, was gefordert ist, wenn die Stunde kommt, in der es darauf ankommt. Das wollte er uns sagen. Und nun werden wir Freunde, der Jakobus und wir hier heute Abend. Vielleicht sollte man eine Predigt nicht mit dem Satz "Ich weiß es nicht" beenden. Aber es bleibt ein flaues Gefühl. Ich habe ihn euch weitergegeben und weitergesagt, weil auch das ist Gottes Wort und wir achten Gottes Wort. Ja, Jakobus, du hast ja recht. Glaube allein rettet, aber kein Glaube, der allein bleibt, bei dem sich nichts ändert und im Alltag und in den großen Stunden Gottes Willen tun, das ist gut. Das zeigt, dass der Glaube nicht tot ist, er ist dann quick lebendig. Und auch zu diesem Wort der Heiligen Schrift sagen wir Amen. Kommt also jetzt schon der Moment, in dem der Prediger das Amen der Gemeinde abruft? Oder bleibt bei euch auch der Kloß im Hals? Bleibt da das Wissen? Wollten wir uns darauf verlassen, dass unser Glaube so wunderbar funktioniert? Wir uns also mit Rahab und Abraham fast schon messen könnten, wollen wir vor Gott sagen, auf uns kannst du stolz sein, wir packen es, unser Glaube ist lebendig, oder müssten wir verzweifeln, weil wir es dann doch nicht packen? Oder müssten wir Jakobus Recht geben und uns ausstrecken und rufen, solchen Glauben wollten wir wohl gerne haben? Und dann mit Paulus bekennen, auch unser frommer, aktiver, fürsorglicher, mutiger und hingebungsvoller Glaube ist es nicht, was am Ende zählt. Am Ende zählt nur, dass Jesus für uns starb, an unserer Stelle und zu unseren Gunsten, dass er den Preis bezahlt hat und wir Gott recht sind. Nein, wir wollen nicht fliehen vor dem, was es uns kostet zu glauben. Aber wir wollen uns nicht darauf verlassen, nicht darauf bauen, sondern wissen, am Ende zählt nur Jesus. Und wenn wir es wieder nicht gepackt haben und versagt haben, Jesus genügt. Und wenn wir es gepackt haben und das Gute vollbracht haben, am Ende zählt nur Jesus. Aber Jesus genügt. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und dazu sagt Gottes Volk hoffentlich,